Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Fürchtet euch nicht vor den Menschen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag, und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, keine Sorge, die in der Werktagsmesse letzte Woche da waren, es gibt nicht eine zweite Fußballpredigt, aber es ist trotzdem der gleiche Aufhänger. Sie haben wahrscheinlich alle mitbekommen bei der Fußballweltmeisterschaft, dass der deutsche Spieler Metscher, ich hoffe, ich spreche ihn heute richtig aus, mit Jonathan Tah und den Spielern von Curaçao, die haben nach dem ersten Spiel miteinander gebetet. Und dann gab es ein Interview, wo er gesagt hat, was da passiert ist, und seitdem nimmt es so seinen Lauf. Ah, die sind in evangelikalen Kirchen, ein schönes religiöses Zeichen, was er da behauptet, Jesus wird im Fußball verherrlicht, wie kann das sein? Also jeder diskutiert da gerne drüber. Ich habe da im Internet auch einiges gefunden und eins hat mich besonders getroffen von einem evangelischen Pastor, der selber sagt, ganz interessant, in einem schönen Tonfall, ja, schön und gut, er freut sich darüber, dass jemand, wie wir es im Evangelium gehört haben, den Glauben bekennt, dass jemand den Mut hat, vor dieser Weltöffentlichkeit zu Jesus Christus zu stehen. Aber er beobachtet seit längerem in der christlichen Szene, gibt ja auch Popstars, die sich zum Glauben bekennen, auch auf Instagram einige. Und er sagt, schön und gut, die sprechen alle davon, dass sie ihr Leben Gott gegeben haben, dass Gott alle Ehre gebührt, aber sie sprechen von Gott, der tröstet, der ihnen ihr Leben verändert hat, aber sprechen sie auch von dem unangenehmen Gott, der die Sünde in der Welt anprangert. Also dieser Pastor sagt vor allem, zum Beispiel jetzt beim Fußball, die korrupte FIFA, das Ganze, was dahinter steckt, in Katar damals Menschenausbeutung, ja, wo ist da das Zeugnis? Also die Christen, in dem Fall die Fußballer, sprechen von ihrem Glauben an Gott, aber sprechen sie auch von der unangenehmen Seite Jesu und legen den Finger in die Wunde. Und er nimmt dann ein Wort, um das es heute gehen soll, er sagt, ja, man muss auch die Strukturen der Sünde in der Welt benennen. Und es ist ganz, ganz spannend, weil ich finde, diese Anfrage von diesem Pastor, die ist tiefgründig und die ist gut. Er zerredet nicht, was die Fußballer da gemacht haben, aber er stellt eine große Frage in den Raum. Jetzt in dem Beispiel wäre es schön und gut, dass die da beten, dass sie im Interview von Jesus erzählen, aber sollten Sie nicht gleichzeitig zum Beispiel eine Petition starten und sich gegen die Korruption in der FIFA aussprechen oder für fairere Löhne oder für bessere oder gerechtere Bezahlung oder wie auch immer, also sozusagen sich für so eine soziale Sache einsetzen? Die Frage lassen wir jetzt am Anfang mal offen. Und vielleicht kennen Sie es, ob jetzt im Fußball oder woanders, ist egal. Papst Franziskus hat mal gesagt, diese Wirtschaft tötet. Oder es gibt so viele Bereiche, wo wir erleben, dass nicht ein einzelner Mensch sündigt und jemanden verletzt, sondern durch das, dass Menschen sündigen, Strukturen entstehen, eine Stimmung entsteht, wo man fast das, ja, nicht nur das Gefühl hat, sondern erlebt, und das ist dieser schwierige Begriff, dass da Strukturen der Sünde sind. Ein Unternehmen vielleicht, ja, eine Ideologie, eine Organisation oder einfach eine Stimmung. Zwei Beispiele in der Vergangenheit auch, eins sehr in unserem Land, der Antisemitismus, wo man eben sagen muss, am Anfang stehen gewisse Gedankengüter, vielleicht manche Vordenker, manche Politiker, wie auch immer, aber es verbreitet sich und plötzlich wird es gesellschaftsfähig und es wird dann, und das ist das Problem bei diesen Dingen, es wird ganz schwierig, selber dem noch entgegenzustehen, selber klar zu bleiben. Es wäscht einem selber den Kopf und deswegen nennen manche Ethiker oder Theologen das Ganze, das sind dann Strukturen der Sünde, die uns sozusagen das Leben schwer machen, die Sünde zu überwinden. Ein anderes Beispiel, die Korruption, ob jetzt in der FIFA oder egal wo. Plötzlich ein Polizist oder irgendjemand fängt an, lässt sich bezahlen und Stück für Stück, man deckt sich gegenseitig und es entsteht ein ganzes Klima, ein ganzes System und es wird immer schwieriger, das aus der Welt zu schaffen. Und es schadet Ländern ungemein, in denen Korruption vorherrscht. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, man könnte viele weitere nennen. Und Papst Johannes Paul II., von ihm stammt nämlich interessanterweise das Wort Strukturen der Sünde. In einem Dokument, Solicitudo Rei Socialis heißt es, da nennt er das erste Mal dieses Wort, das es eigentlich in der Theologie nie gegeben hat. Und es ist bis heute ein theologisch ungeklärtes, nicht wissenschaftliches Wort. Aber es ist der Versuch, das zu beschreiben. Und er sagt eben, das ist nicht nur Kurzsichtigkeit, ja, dass irgendwelche Unternehmen halt nur auf Profit schauen und nicht so weit denken. Oder das ist halt nicht nur Egoismus, sondern er sagt, es sind Strukturen der Sünde. Man muss das Böse beim Namen nennen, da steckt Sünde dahinter. Das war sein Anliegen. Seitdem kursiert dieser Begriff und es wird oft genug der Kirche gesagt, die soll nicht so viel, mir wurde es auch schon gesagt, ja, schön und gut, was ihr über Jesus alles erzählt und über den eigenen Glauben und so weiter, prangert doch mal die Welt an, nennt die Dinge beim Namen. Und ich würde behaupten, Papst Leo an erster Stelle, Papst Franziskus, also die Kirche wird nie müde, Unrecht beim Namen zu nennen. Aber es bleibt die spannende Frage, was ist das mit diesen Strukturen der Sünde und was bringt's, wäre jetzt auch meine Frage, dass wir vielleicht in jeder Predigt oder in jedem zweiten sozusagen einen Katalog aufmachen und sagen, dieses Unternehmen, PayPal und Peter Thiel und die alle, das macht Spaß, sicher, da sich irgendwie den Kopf zu zerbrechen, wo überall Strukturen der Sünde sind, aber ich möchte dem etwas heute entgegensetzen oder es anfragen. Nehmen wir das Beispiel von Metscher und den Fußballern. In diesem konkreten Fall ist es überhaupt der Moment, in einem Interview, kurz nachdem sie mit anderen gebetet zu haben, zu sagen, liebe Leute, hört mal her, ich habe eine Botschaft für die ganze weite Welt, wir müssen die Korruption in der FIFA aufdecken. Ich glaube, das ist eine Überforderung in so einem Interviewmoment. Man könnte, wenn dann sagen, Spieler sollen sich zusammentun, sollen anfangen, an ihrem Ort, so wie sie können, dagegen zu wirken. Nur ein Beispiel. Aber in allen anderen Fällen, und ich würde behaupten, das ist das Schwierige, natürlich, wenn Sie Verantwortung haben, nur für Ihre Familie, für eine Firma, in der Politik, auf sozialen Medien, weil man ihnen zuhört. Natürlich ist es unsere Aufgabe als Christen, die Dinge beim Namen zu nennen und Sünde, Sünde zu nennen. Keine Frage. Keine Frage. Es ist unsere Aufgabe. Aber zwei Gefahren zum Schluss. Erstens, und ich glaube, in Deutschland ist die Gefahr manchmal groß, weil wir auch sehr strukturverliebt sind, dass wir so viel auf diese großen Dinge schauen und die bösen Strukturen, ja, aber die erste Umkehr, die erste Bekehrung, die brauchen wir selber. Eine Struktur in dem Sinn kann sich auch nicht bekehren und von der Theologie her ist Sünde immer nur etwas, was ein einzelner Mensch tun kann. Sünde ist Trennung von Gott, Rebellion gegen Gott, ist Verletzung der Liebe, Verachtung der Menschen und ja, dann hat das Folgen für das soziale Leben, aber wir können noch so sehr die Strukturen anprangern, die werden dadurch nicht einfach ihre Sündhaftigkeit verlieren, denn es sind immer Menschen, die Sünde in die Welt gebracht haben und diese Strukturen auch prägen. Und von dem her, wenn wir es zurückführen, es bleibt, und das ist das Schwierige, da gibt es nicht die einfachen Lösungen, wir selber müssen umkehren und wir beten dafür, dass Menschen, die an diesen Positionen sind, umkehren. Das Zweite, und das ist vielleicht die noch größere Gefahr, ist, dass wir in eine Haltung der Angst und des Opfers, also der Opfermentalität kommen. Die böse Welt, die voller Sünde ist, in dem Bereich kann ich nicht arbeiten, das kann ich nicht mehr machen, weil da steckt ja die Sünde dahinter. Natürlich muss man schlau sein und sich fragen, in welcher Firma arbeite ich, kann ich die Werte vertreten und so weiter. Aber wenn man das mal zu Ende denkt, egal welche Firma, egal was, nicht eine Firma ist sündig, sondern wir leben in einer sündigen Welt. Seit Adam, seit der Erbsünde, wir leben alle in einer kontaminierten Welt, in unserem eigenen Herzen, egal wo. Und von dem her ist, glaube ich, die Gefahr als Christen zu sagen, böse Struktur, Sünde, und dann in eine Opferhaltung zu kommen. Und da sind wir eben bei der zweiten Lesung, wo Paulus uns eigentlich eine riesen Zuversicht zuspricht, wo er sagt, denn so verhält es sich mit der Gnade. Sind durch die Übertretung des einen, also Adam als Erster und jeder Mensch danach weiter, den Hang zur Sünde, wir leben in einer sündhaften Welt, sind durch die Übertretung des einen, die vielen dem Tod anheimgefallen, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen Jesus Christus bewirkt worden ist, den vielen reichlich zuteil geworden. Bisschen komplizierte Sprache, aber sie will sagen, wir alle sind geschädigt, ja, und leben in dieser von Sünde kontaminierten Welt, aber Jesus Christus, der eine, hat es durchbrochen und hat nicht gesündigt und uns die Möglichkeit gegeben, wenn wir mit ihm verbunden sind, dass wir da aussteigen. Es ist nicht leicht und natürlich, wenn ich im Kommunismus gelebt habe oder unter den Nazis, ist viel leichter gesagt als getan, aber niemand ist Opfer. Und als Christen noch weniger. Also es bleibt uns immer die innerste Freiheit zu sagen, nichts zwingt mich zur Sünde, wenn ich mit Jesus verbunden bin. Die Beispiele, die da leuchten, sind natürlich die Heiligen. Ein Karl Eisner, der im KZ in Dachau allen anderen Licht bringt, obwohl er tuberkulosekrank von den Nazis verurteilt dahinsieht. Das sind alles diese starken Beispiele zu sagen, und mag das Umfeld noch so sündhaft sein, wir sind nicht Opfer davon, Jesus hat es überwunden. Und noch mit zum Schluss ein Wort des Evangeliums. Wir sollen nicht Angst vor Menschen haben, sondern wir sollen, da heißt es fürchten, aber damit ist die Ehrfurcht gemeint, wir sollen uns vor Gott fürchten, Ehrfurcht haben vor Gott. Ihm ist das Geschick der Welt in die Hand gelegt. Mag die Welt um uns herum mögen Menschen tun, was sie wollen, aber wenn wir bei Gott bleiben, wenn wir uns ihm unterwerfen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn zum Maßstab unseres Lebens machen, dann haben wir die Möglichkeit, aus diesen Strukturen auszusteigen oder uns innerlich zu wehren und sind nicht Opfer davon. Amen.